Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Fiat Bit Go. Heute mit dem Thema Gold und Geld. Und wir beschäftigen uns heute mit einer kleinen oder beziehungsweise großen Rückschau auf das aktuelle und vergangene monetäre System oder Systeme. Und wollen wir mit euch gleich mal einsteigen mit dem Thema, was ist denn eigentlich Geld? Markus, was ist Geld?
Ja, Geld hat drei Grundfunktionen, aber bevor wir das angehen, würde ich die Basics noch machen. Erstmal eine Nachfrage, wie es unserer Note geht. Die steht gerade bei?
Wir stehen bei ungefähr so 450.000 Blocks, also ein bisschen über der Hälfte. Und ich habe ja letzte Woche schon ganz euphorisch gesagt, wir werden locker fertig. Dem ist nicht so. So kann man sich irren. Es ging dann doch ein bisschen langsamer voran als gedacht. Und wo wir aktuell mit der Blockhöhe stehen, können wir auch mal gucken.
Also diese 450.000 Blocks sind ungefähr im Jahr 2017 sind wir jetzt, oder?
Genau, irgendwo im Jahr 2017. Genau.
Also noch um es nochmal klar zu machen, wir laden jetzt auf unsere Node, die wir uns da kreiert haben, die komplette Blockchain von Bitcoin runter. Und ja, das dauert einfach ein bisschen. Hat noch leichte Netzwerkprobleme immer wieder mal.
Ja.
Aber ja, das ist angedacht gewesen zwischen 2 und 3 Tagen. Jetzt werden es 2 und 3 Wochen. Aber ja, gut, den will weiter haben. Gut, dann schauen wir auf die aktuelle Zeit. Es ist Sonntag, der 27. Februar, 11.19 Uhr. Wir haben eine momentane Blockzeit, also eine Blockhöhe von 725.114 Blöcken. Der US-Dollar verhält sich zum Bitcoin momentan. Er steht bei 39.019 Dollar, der Bitcoin.
Genau, immer noch unter der magischen 40.000er Grenze.
Ja, da geht es hin und her die letzten 2, 3, 4, 5 Wochen, aber nichts Großartiges zu berichten. Nee. Passiert ja nichts in diesen Zeiten. Ja, und die Moskau Time, also das Verhältnis von Satoshis zu US-Dollar, ist momentan bei 2563. Genau. Ja, was ist Geld? Das ist eine Frage, die sich die wenigsten wahrscheinlich bis jetzt gestellt haben, was ja verwunderlich ist, weil Geld doch im Zentrum unseres gesellschaftlichen Lebens steht.
Benutzt man schon öfter mal.
Jeder braucht Geld. Es gibt Leute, die sagen, ja, Geld ist ihnen nicht wichtig. Geld hat oft auch einen negativen Aspekt, die Geldgier sozusagen, die immer wieder angekreidet wird. Aber ja, die wenigsten wissen tatsächlich, was Geld ist. Und man lernt es auch nicht in der Schule, aus irgendeinem Grund. Auch das. Meines Erachtens kein Zufall. Und ja, wir versuchen heute einfach da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, ein paar Begriffe zu definieren und ein bisschen in die Historie zu schauen. Ja, beginnen wir doch einfach mit dem Begriff Geld. Für was braucht man Geld? Da gibt's drei grundlegende Funktionen. Erstens einmal als Wertspeicher. Zweitens als Tauschmittel zwischen Menschen, Staaten und so weiter. Und drittens als eine Maßeinheit, dass man wirklich bestimmen kann, was ein Gut jetzt wert ist, was es in einem Jahr wert ist, was es wert war. Da kann man einfach mit Geld, wenn es denn selbst stabil wäre, relativ gut rechnen. Wenn wir, wie es jetzt momentan der Fall ist, ein sehr inflationäres Geld haben, was wir im Westen langsam auch spüren, was in Ländern wie Nigeria, Venezuela, Zimbabwe Usus ist, dann hat Geld diese Funktionen nicht mehr erfüllt. Also es ist weder ein guter Wertspeicher, noch ein gutes Tauschmittel, noch eine gute Maßeinheit.
Ich glaube, da können wir auch so ein bisschen drauf eingehen, zum einen mal diese drei Faktoren und dann auch quasi ihre Kontrahenten. Also wenn wir jetzt auf Wertspeicher schauen, es ist ja so, wir hatten gestern in der Vorbereitung ganz schön zum Beispiel, Markus verkauft mir eine Kuh, ja? Dafür kriegt er von mir 100 Einheiten einer unspezifizierten Währung. Und wenn das Geld jetzt hart oder leicht deflationär wäre, dann wäre es für mich natürlich sehr, sehr einfach, beziehungsweise schon für Markus sehr, sehr einfach, das Geld zu halten und dann in einem Jahr eine neue Kuh zu kaufen. Ja? Dadurch, dass wir jetzt das Thema Inflation haben, aktuell, ich glaube so bei im Euroraum so um die 3,5, 4.
Ja, schon höher. 5%, in Amerika um die 7%.
6, 7, genau.
Aber das ist die offizielle Inflation. Ich denke, die wahre Inflation ist sehr viel höher.
Genau, da hatten wir auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, wie das ermittelt wird mit den Warenkörben und so weiter. Könnt ihr mal reinhören. Aber was das bedeutet, ist, dass wenn Markus jetzt mit den 100 Einheiten der unspezifizierten Währung in einem Jahr sich wieder eine Kuh kaufen will, dann kriegt er bei 6% Inflation halt keine ganze Kuh, sondern nur noch
94% Kuh.
Genau, 94% Kuh.
Was, und da werden wir gleich beim nächsten Begriff, dazu führt, dass ich natürlich versuche, das Geld möglichst schnell wieder auszugeben, solange der Wert noch einigermaßen halten bleibt, was dazu führt, dass meine Zeitpräferenz einmal relativ hoch ist, also ich nicht gewillt bin zu sparen, sondern zu konsumieren. Und da merkt vielleicht der eine oder andere schon, dass das eines der Grundprobleme unserer Zeit ist, da wir in einer Konsumwelt leben, einer Plastikwelt, in der die meisten Menschen versuchen, ihr Geld möglichst schnell wieder loszuwerden. Und das ist genau eine Sache, die mit einer harten Währung, das werden wir im Verlauf der Sendung noch sehen, nicht unbedingt so gegeben ist, weil man tatsächlich in die Zukunft blicken kann. Da werden wir ja in der Renaissance zum Beispiel, wo die Kathedralen gebaut wurden und die wahren Kunstwerke, das ist ein Thema für sich, da kommen wir später drauf. Die wahren Kunstwerke der Menschheit sind tatsächlich immer in Zeiten gebaut worden, wo eine harte Währung bestanden ist. Ja.
Gehen wir noch auf den zweiten Faktor ein. Tauschmittel ist für uns auch, glaube ich, in unserer Lebenszeit eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber bleiben wir bei unserem Beispiel. Markus hat eine Kuh, ich habe Hühner. Jetzt hätte ich gern die Kuh. Aber Markus mag keine Hühner. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil wir können keinen Warentausch vornehmen. Das Zweite, und dann ist auch schon der Vorgriff zur Maßeinheit, wäre zu sagen, naja, wie viel Hühner muss ich ihm denn geben für eine Kuh? Ja, das ist dann der, ich sag mal, der Faktor der Maßeinheit. Also da auch da kommen wir mit einem reinen Warentausch irgendwann nicht mehr zur Rande, gerade bei komplexen, ich sag mal, Vorgängen. Und da ist Geld quasi oder der Mittelsmann, der so einen universellen Speicher bereithält. Zur Maßeinheit gibt's auch noch ein ganz schönes Zitat. Ich weiß nicht mehr ganz, ob es von Niese war.
Mises.
Mises. Mises, Entschuldigung, ja. Der gesagt hat, also der hatte untersucht, warum sozialistische Wirtschaftssysteme nicht funktionieren. Und hat festgestellt, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, also ideologisch gesehen, sondern es geht darum, dass dadurch, dass ich eine zentrale Planung und auch eine soziale Bepreisung habe, ich quasi keine Maßeinheit mehr für den Wert eines Gutes wiedergespiegelt bekomme, der aus Angebot und Nachfrage entsteht. Und dadurch kriege ich Verzerrungen, die niemand wirklich kontrollieren kann. Also es gibt keinen extrem klugen Planer, der das hinkriegen würde, so etwas langfristig am Leben zu halten. Ja? Und gerade diese Funktion als Maßeinheit, also beziehungsweise als Abwägung, wie wertvoll ein Gut ist in Beziehung auf ein anderes und auch wie wertvoll es ist für die Gesellschaft, ja? Also in dem Fall bestimmt durch halt das Angebot, das es gibt und die Nachfrage, die wir haben, ist so einer der zentralen Faktoren auch. Das wird oftmals, glaube ich, übersehen. Ja, aber das sind so die drei Hauptfunktionen. Zeitpräferenz hatten wir eben schon mal gesagt, vielleicht dazu auch noch zwei Worte. Eine niedrige Zeitpräferenz heißt, dass ich schnell ausgeben möchte. Nee, Entschuldige, genau. Eine niedrige Zeitpräferenz heißt, dass ich gewillt bin, auf Konsum zu verzichten, um langfristig etwas einzusetzen, um dann mehr zu haben. Ja, ob das jetzt Arbeitszeit ist, Kapital oder was auch immer, gibt es im Bitcoin-Standard, da findet man das übrigens auch, das Beispiel von einem Fischer. Ja, also wir haben zwei Fischer, die können am Tag 8 Stunden arbeiten und kriegen dann die gleiche Menge an Fischen ungefähr raus. So, der eine Fischer hat eine hohe Zeitpräferenz, das heißt, er will im Endeffekt quasi die Ausbeute sofort haben. Der andere hat eine niedrigere und gibt sich halt mit weniger Fischen zufrieden, investiert dann aber 1 Stunde am Tag oder 2 Stunden am Tag da drin, quasi Werkzeuge, also wie eine Angel zu bauen. Und wenn man sich das dann über die Zeit anschaut, wird natürlich derjenige, der in Technologie und in Weiterentwicklung investiert und dann erstmal kurzfristig zwar weniger hat, wird langfristig der Gewinner sein, weil er natürlich besser wird und effizienter und er kann ganz andere ich sag mal, Nischen oder ja, Situationen ausnutzen, um mit, ja, mit seiner Leistung oder seiner Dienstleistung voranzukommen. Ja.
Also der Fischer kann, wenn er die Angel gebaut hat, nach einer Woche Hunger, sage ich jetzt mal, nach einer Woche das Doppelte fangen, ja, das Doppelte produzieren, Doppelte, ne? Also ganz einfach gesprochen, und hat dann einen Überschuss, den er weiterverkaufen kann, und über diesen Überschuss kann er sich selbst wieder die Zeit sparen,
ja,
und weiter investieren, also nach der Angel kommt dann das Boot, ja, und so weiter und so fort. Und das wäre ein Mehrwert, der auch über Generationen sich aufbaut. Mhm. Während derjenige, der mit der hohen Zeitpräferenz, also ja, von der Hand in den Mund sozusagen, lebt, einfach nur jeden Tag seinen Fisch fängt und gut ist. Ja. Der ein oder andere mag damit zufrieden sein, aber diejenigen, uns hat sich gezeigt, dass diejenigen, die eben so agieren, auch sehr schnell vom Markt verdrängt werden, weil sobald derjenige mit dem Fischerboot kommt, fängt er ihm auch die Fische weg.
Ja. Also. Ja, und der zweite Faktor, da kommen wir auch später nochmal drauf, natürlich habe ich da auch eine gesellschaftliche Weiterentwicklung durch Technologien. Ne? Also hätte sich nicht irgendwann mal ein Mensch gedacht, es wäre klug, eine Angelroute zu bauen, dann würden wir vielleicht heute noch an Flüssen sitzen und Fische mit den Händen fangen.
Schön wäre es.
Manche wissen das wieder, ja?
Ist ein anderes, das kann man dann immer noch machen wieder. Aber ich denke, das ist, glaube ich, eine ganz gute Erklärung gewesen für die Zeitpräferenz. Ja. Und ich bin wieder bei den Kathedralen. Mit einer hohen Zeitpräferenz wäre sowas wie eine Kathedrale niemals entstanden, weil die Menschen niemals die Zeit, die Arbeit investiert hätten, um solche Kunstwerke zu bauen, weil sie einfach damit beschäftigt werden, ja, Fische zu fangen.
Na.
Ja. Ja, bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, vielleicht fassen wir kurz zusammen, wie wir es uns gedacht haben. Wir wollten einen kleineren oder einen längeren Einblick in die Geschichte geben, von den Urzeiten sozusagen bis ja fast in die Jetztzeit. Und den Ausblick machen wir auch noch ein bisschen,
ja, ein bisschen,
aber das wäre dann vielleicht auch was für eine weitere Sendung, wie es dann weitergeht. Wir halten uns da an 4 Bücher, und für all diejenigen, die an diesen Büchern interessiert sind, möchte ich kurz eine kleine Reihenfolge wiedergeben, was denn von der Zugänglichkeit, glaube ich, das Beste wäre. Ich habe einmal hier, oder wir haben einmal hier, das kleine Bitcoin-Buch. Das wurde geschrieben von einer Gruppe von internationalen Menschen, die sich mit Bitcoin beschäftigen. Sehr untechnisch und gesellschaftlich gehalten. Also wenig Technologie, vieles über die Gesellschaft, wieso der Bitcoin dann eine Verbesserung wirklich für das Leben der Menschen auf der Welt bringen kann. Das zweite Buch ist der schon bekannte und berühmte Bitcoin-Standard von Saifedhan Ammous. Ich werde es immer wieder falsch aussprechen, glaube ich. Das Standardwerk in unseren Augen. Also wenn man ein Buch liest, dann den Bitcoin-Standard. Der beschäftigt sich auf den ersten 200 Seiten tatsächlich nicht mit dem Bitcoin, sondern nur mit der Geschichte des Geldes. Ja. Hochinteressant. Dann wird es schon ein bisschen technologischer, wenn es um die Ökonomie geht, sage ich mal. Layered Money von Nick Battier. Ich empfehle es tatsächlich. Ein sehr, sehr gutes Buch. Nicht ganz so dick wie der Bitcoin-Standard. Wir haben ja ungefähr 170 Seiten. Hochinteressant, da geht es vor allem auch um die Mehrschichtigkeit des Geldes, da werden wir halt auch drauf eingehen, bietet auch einen sehr guten geschichtlichen Überblick. Und ja, für all diejenigen, die dann wirklich das Wesen des Geldes verstehen möchten und noch ein bisschen tiefer gehen möchten, dem empfehle ich den Argentarius vom Gelde. Es ist ein Büchlein, das sich aus einer Briefsammlung zusammensetzt, eines Bankdirektors in der Weimarer Republik 1920, 21 geschrieben, an seinen Sohn. Ob der Sohn tatsächlich existiert hat, ob das ein fiktiver Briefwechsel ist, spielt keine Rolle. Man weiß es nicht genau. Hochinteressantes Büchlein, kleines Büchlein, findet man leider nur bei Amazon. Alle anderen Bücher, also sowohl das kleine Bitcoin-Buch als den Bitcoin-Standard als Layered Money, gibt es beim Apricot-Verlag, der Bitcoin-Verlag aus Deutschland. Ja,
ich glaube, wir starten noch mit einem Zitat aus dem Argentarius.
Ein Zitat aus dem Argentarius? Ja. Da ist was zusammengeschrieben. Du hast
Seite 30.
Die Seite 30. Also, wir haben hier den dritten Brief. Und ich lese einfach mal vor. Einen Satz, mein lieber James, also ist der Sohn, kannst du dir gar nicht fest genug in deinen Verstand hämmern. Der Satz, der die Quintessenz meines vorigen Briefes ausmacht, lautet: Geld ist die Verkörperung eines Güteranspruchs, der dadurch entstanden ist, dass jemand etwas geleistet, die Gegenleistung aber noch nicht erhalten hat. Oder kürzer, Geld verkörpert den aus einer Leistung entstandenen Anspruch auf gleichwertige Gegenleistung. Ja, ich mache gleich das nächste Zitat auch noch mit. Solange jemand für eine Leistung keinerlei Gegenwert, auch nicht in der Interimsform von Geld erhalten hat, besitzt er lediglich einen Anspruch an eine bestimmte Person, nämlich eine Forderung an den Empfänger seiner Leistung. Sobald aber derselbe jemand Geld für seine Leistung erhalten hat, besitzt er eine Forderung an die Allgemeinheit. Im ersten Fall, das heißt, solange der Leistende noch einen Anspruch an eine einzelne Person oder ein Guthaben bei dieser Person hat, nennt der Sprachgebrauch das Verhältnis zwischen den beiden Parteien ein Kreditverhältnis. Im zweiten Fall, wenn also der Leistende Geld erhalten hat, spricht man, obwohl sich in der Sache selbst eigentlich nichts geändert hat, nicht mehr von Kredit, sondern von Kaufkraft.
Das war auch nochmal das Zitat aus der Sicht von Agentarius: Was ist eigentlich Geld?
Ja, was ist eigentlich Geld?
Bisschen netter verpackt und blumiger als in unserer Sprache.
Ja, so, die Zeiten haben sich geändert. Agentarius ist hochinteressant, weil er eben vor der Hyperinflation, ich glaube, diesem Jahr 1922, 23 in der Weimarer Republik, richtig schlimm geworden, hat er eigentlich alles vorausgesagt, was denn da kommt. Und daher wirklich ein Buch, das geschichtlich sehr interessant ist, aber auch für diese Zeiten höchst aussagekräftig ist, weil ja, es passt einfach und die Geschichte wiederholt sich ja auch ein bisschen. Ja. So, nun gut, dann gehen wir ganz zurück in die Geschichte.
Ganz zurück, ja.
Ganz zurück und beginnen mit den vorgeschichtlichen Themen. Die ersten Aufzeichnungen über Geld, es gibt da Herodot zum Beispiel, der 700 vor Christus die ersten Gold- und Silbermünzen beschrieben hat. Es gibt Belege dafür, dass die Menschen seit Jahrtausenden, also wirklich Zehntausenden von Jahren, schon Gold- und Silberschmuck als Geld benutzt haben, als Tauschmittel benutzt haben. Da fehlt allerdings die Werteinheit und sowas, weil man schlecht bemessen kann, was wie viel wert ist. Und eines der frühesten Beispiele dürften die sogenannten die Reissteine von den Jap-Inseln sein. Das waren schwere Steine. Und auch hier können wir das einfach kurz zitieren, oder?
Können wir gerne machen, ja.
Die Reissteine, die als Geld dienten, waren von unterschiedlicher Größe bis hin zu großen kreisförmigen Scheiben mit einem Loch in der Mitte und mit einem Gewicht von bis zu 4 Tonnen. Die Steine stammen nicht von Jap, also Jap ist eine Insel im Pazifik, wo keine Kalksteinvorkommen zu finden waren, sondern wurden aus dem benachbarten Palau oder Guam herbeigebracht. Die Schönheit und die Seltenheit dieser Steine machten sie auf Jap begehrenswert und ehrwürdig. Aber die Beschaffung stellte sich als äußerst mühsam heraus, da man die Steine abbauen und schließlich mit Flößen und Kanus herbeischaffen musste. Der Transport dieser Felsen erforderte Hunderte von Menschen und als sie Jap schließlich erreichten, wurden sie an einem für alle Einwohner bekannten Ort aufgestellt, sodass sie für jeden zu sehen waren. Der Besitzer des Steins konnte ihn als Zahlungsmittel verwenden, ohne dass er ihn bewegen musste. Er musste lediglich allen Bürgern des Ortes verkünden, dass das Eigentum am Stein nun an den Empfänger übergangen war. Die ganze Stadt erkannte das neue Eigentum an dem Stein an und der Empfänger konnte ihn sodann für eine Zahlung verwenden, wann immer er wollte. Es gab praktisch keine Möglichkeit mehr, den Stein zu stehlen, da allen die Besitzverhältnisse bekannt waren. Und ja.
Da haben wir dann eine Referenz auf den Bitcoin wieder.
Ja. Einen Aspekt, den der Bitcoin heute auch mitnimmt.
Ja, nur halt ein bisschen einfacher als einen großen 4-Tonnen-Stein zu bewegen.
Das Problem war, und das könnte man vielleicht auch noch grundsätzlich sagen, diese Dinge funktionieren, solange keine höher gestellte Technologie vorhanden ist, die dieses Geldsystem dann eben wieder verwässern können. Wir hatten dann einen im Jahr 1871 einen jungen Mann, der hieß David O'Keefe, das war ein irisch-amerikanischer Captain, der Schiffbruch erlitten hat in Jap und dieses System relativ schnell kapiert hat, sich dann ein Kanonenboot organisiert hat, diese Steine von weit her geholt hat und mit relativ wenig Aufwand verglichen mit den Bewohnern von Yap dann neue Steine ins Geldsystem gebracht hat, was natürlich dazu geführt hat, dass die alten Steine weniger wert waren. Wir kennen das.
Auch da gibt es noch einen schönen Satz im Bitcoin-Standard dazu, der sagt im Endeffekt, dass zu Anfang diese neuen Steine von dem Großteil der Insel Ältesten nicht anerkannt wurde und gesagt hat, sie sind nichts wert. Ja. Jetzt muss man vielleicht auch hingehen, was war denn der Wert, der hinter diesem Yap-Stein auch stand? Das war natürlich der Arbeitsaufwand dieser hunderten Menschen, diesen Stein abzubauen, zu transportieren mit im Endeffekt primitiven Booten und dann herzubringen. Also die Arbeitsleistung, die erbracht werden musste, um dieses Gut auf Yap zur Verfügung zu stellen. So. Und wie das halt dann oft mal so ist, die erste Generation wehrt sich noch dagegen, aber dann irgendwann finden die anderen auf der Insel raus, dass es für sie auch vielleicht vorteilhaft wäre, zumindest kurzfristig das zu akzeptieren, und dadurch zerfällt so ein System. Ja? Ja. Das ist da ganz schön drin beschrieben. Und,
Ein wichtiger Begriff ist hier das Stock-to-Flow-Verhältnis. Das haben wir immer wieder. Stock-to-Flow-Verhältnis bedeutet die Menge, die durch Abbau zu dem bestehenden Stock dazugefügt wird.
Lager.
Kann groß sein, wie bei einem weichen Fiat-Geld, oder kann eben klein sein, wie zum Beispiel bei Gold. Und je geringer das Verhältnis,
umso werthaltiger bleibt.
Flow to Stock ist, also je weniger neues Geld zu der bestehenden Geldmenge hinzugefügt wird, umso härter das Geld haben wir. Und je mehr Geld hinzugefügt wird, umso weicher ist das Geld dann auch.
Genau.
Und desto höher ist die Inflation.
Ja.
Ja, das wäre eine Geschichte gewesen. Das ist ja ein Beispiel. Man weiß nicht genau, wie lange diese Steine auf diesen Inseln bestanden haben. Wahrscheinlich Zehntausende von Jahren.
Ja, man geht von sehr langen Zeiträumen aus.
Und ähnlich war es mit einer anderen Geschichte in Westafrika, wo die sogenannten Akori-Perlen seit Jahrhunderten als Geld verwendet wurden. Das ist ebenfalls verwässert worden, als die ersten Europäer im 6. bis 10. Jahrhundert gekommen sind, aus Europa leicht herzustellende Perlen importiert haben und dort auch über die Jahrhunderte eben dieses Geldsystem dann verwässert haben.
Ja.
Das sieht man immer wieder. Und ja, eins muss man sagen, vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft blickend, es gibt immer wieder Menschen oder Personengruppen, die versucht haben und es auch geschafft haben, Geld zu korrumpieren. Ich denke, da kommen wir später bei der Gründung der FED noch drauf zu sprechen. Da gibt es die verschiedensten Theorien, Verschwörungstheorien. Die Namen wird der ein oder andere kennen. Da müssen wir gar nicht so drauf eingehen. Das Grundproblem ist, dass wenn ein System, ob das ein Geldsystem ist oder irgendein anderes, die Möglichkeit bietet, es zu korrumpieren, es zu missbrauchen, es zu manipulieren, dann wird sich immer jemand finden, der es tut.
Ja.
Und da kann man dem Einzelnen dann die Schuld geben oder nicht. Aber wenn es jetzt nicht der eine macht, macht es woanders. Und wir müssen ein Geldsystem finden, das eben diese Möglichkeit nicht bietet. Und ja, dann sind wir wieder beim Bitcoin.
Genau.
Da kommen wir später noch drauf. Ja, das wären die zwei vorgeschichtlichen Beispiele. Wo sind wir denn dann angelangt?
Ach, wir können, glaube ich, wir überspringen mal den Warenhandel, also Rinder, Salz, Tabak, was da alles noch so war als Wertmittel oder Wertspeicher beziehungsweise Tauschmittel. Wir können eigentlich alle Straßen führen nach Rom.
Zum Münzgeld, zum Metallgeld kommen.
Ja, genau.
Ja, wie gesagt, die ersten Aufzeichnungen über Münzen waren aus Lydien in der heutigen Türkei. Da hat Herodot 700 vor Christus die ersten Aufzeichnungen gemacht. Und da springen wir doch dann direkt zu Julius Caesar, der den Aureus.
Die Aureus-Münze
geprägt hat. Und da spicken wir jetzt wieder ein bisschen. Die Aureus-Münze war eine Goldmünze, die wo sind wir? Ja, 3,9 Gramm Nein, 8 Gramm Gold enthielt, so rum. Mhm. Es gab ebenfalls eine Silbermünze, den Denar. Denar werden die meisten heute noch kennen. Das hat sich eigentlich über die Jahrtausende gehalten, auf die eine oder andere Art und Weise.
Ein Silberdenar, genau.
Und der Silberdenar, der Römer, hatte 3,9 Gramm Silber. Ja, also Julius Caesar, der letzte Diktator der Römischen Republik, schuf die Aureus-Münze, die etwa 8 Gramm Gold enthielt und in Europa und im Mittelmeerraum weit verbreitet war, was den Umfang des Handels und der Spezialisierung in der alten Welt erhöhte. Ja, die wirtschaftliche Stabilität währte 75 Jahre lang, auch nach der politischen Umwälzungen, nach seiner Ermordung, durch die Republik unter Caesars gewählten Nachfolger Augustus in ein Reich verwandelt wurde. Das Ganze setzte sich bis zur Herrschaft des berüchtigten Kaisers Nero fort, der als erster an der römischen Gewohnheit des Münzabwertens, auch Kippermünzen genannt, beteiligte, indem der Kaiser die Münzen der Bevölkerung einsammelte und sie zu neueren Münzen mit weniger Gold und Silber halt umprägte. Ja, und das kommt auch aus der jüngeren Geschichte relativ bekannt vor. Ja, solange Rom neue Länder mit beträchtlichen Reichtum erobern konnte, konnten seine Soldaten und der Kaiser gut davon leben, ihre Beute auszugeben, und einige Kaiser beschlossen sogar, sich Popularität zu erkaufen, indem sie künstlich niedrige Preise, auch das kennen wir, für Getreide und andere Grundnahrungsmittel vorschrieben. Und ja, Nero, der von 54 bis 68 nach Christus regierte, hatte zur Lösung dieses Problems eine Formel gefunden, die Keynes-Lösung für die Probleme Großbritanniens und der USA nach dem Ersten Weltkrieg sehr ähnlich war. Eine Entwertung der Währung würde sofort die Reallöhne der Arbeiter senken, die Belastung des Staates bei der Subventionierung von Grundnahrungsmitteln verringern und mehr Geld für die Finanzierung anderer Staatsausgaben bereitstellen. Auch das kennen wir aus dem 20. Jahrhundert.
Es hat sich nicht so viel geändert.
Da gab es eben eine Reduzierung von 8 auf 7,2 Gramm bei der Aureus-Münze und beim Silbernen Denar von 3,9 auf 3,4 Gramm. Und so ging es weiter, bis dann unter der Herrschaft von Diokletian der Denar nur noch Spuren von Silber aufwies und man hatte da eben einen Bronzekern. Genau. Und mit dem Verfall dieses Geldwertes mündete der lange Prozess des endgültigen Niedergangs des Imperiums in einem Zyklus, der den heutigen Lesern vertraut erscheinen könnte. Die Münzentwertung reduzierte den realen Wert des Aureus, erhöhte die Geldmenge und erlaubte es dem Kaiser, weiterhin leichtfertig zu überziehen, führte aber schließlich zu Inflation und Wirtschaftskrisen, die die irregeleiteten Kaiser durch weitere Münzentwertungen zu lindern versuchten. Ja, kennen wir irgendwo her.
Ja, dazu vielleicht noch ein kleines Ding, das habe ich mal rausgesucht. Die Geldmenge innerhalb Europas ist von 2019 auf 2020 um 11% gestiegen. Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr große Zahl. Also das sind, keine Ahnung, wie viel, was ist jetzt, von 12,984 Billionen. Eine Billion sind 1000 Milliarden. Dann könnt ihr sehen, das ist eine sehr, sehr lange Zahl. Also einfach in einem Jahr ist die Geldmenge im Euroraum, ne, ähnlich zu analog dazu, um 11% gewachsen. Ne? Wenn wir jetzt von 2020 auf 2021 gehen, dann haben wir nochmal 7% draufgepackt und ich gehe davon aus, dass wir 2022 eine ähnliche Zahl sehen werden. Ne? Also auch da sieht man, die ähnlich wie bei den Römern, die Geldmenge steigt.
Das Imperium geht zu Ende.
Darf dann jeder
interpretieren,
wie er möchte.
Ja. Die geschichtlichen Zusammenhänge haben wir auf alle Fälle. Ja. Es gab ja Ostrom und Westrom. Und das Rom, was wir heute kennen, war Westrom. Und da gab es dann im Jahr 312 den Kaiser Konstantin. Das war der erste christliche Kaiser. Er verpflichtete sich wiederum den Solidus ohne Münzentwertung oder Entwertung bei 4,5 Gramm Gold zu halten und begann in 312 nach Christus in großen Mengen zu prägen. Konstantin zog nach Osten, nach Konstantinopel, das dann Byzanz und heutige Istanbul, und er hat eben den Solidus für das Oströmische Reich geprägt. Während Rom seinen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verfall fortsetzte und 476 nach Christus schließlich zusammenbrach, überlebte das Byzantinische Reich 1123 Jahre lang, während der Solidus zur dienstältesten soliden Währung der Menschheitsgeschichte wurde. Und ja, der Solidus, der erstmals von Diokletian im Jahr 301 eben geprägt wurde, hat seinen Namen in byzantinischen goldenen islamischen Dinar geändert. Das sind wir wieder beim Dinar. Aber er zirkuliert noch heute. 17 Jahrhunderte lang haben Menschen auf der ganzen Welt diese Münze für Transaktionen verwendet und damit die Handelbarkeit von Gold im Laufe der Zeit unterstrichen. Und da sehen wir eben wieder, dass wenn diese Münze ihren Wert behält, also nicht abgefeilt wird, verwässert wird, wie auch immer, dadurch auch eine wirtschaftliche Stabilität vorhanden ist, was man eben an diesen 1123 Jahren der Byzantiner sieht.
Das ist ein Zeichen.
Ja.
Genau, dann waren wir bei den Römern und auch bei den Byzantern. Und dann der nächste interessante Punkt, da schauen wir dann nach Italien, also zum einen nach Florenz und zum anderen nach Venetien, beziehungsweise, ja, Venetien darf man sagen. Da sind wir im 12. Jahrhundert.
Wir sind ungefähr im Jahre 1252, als die Stadt Florenz die erste große europäische solide Münze seit Julius Caesars Aureus prägte.
Ganz schön Zeit dazwischen, ne, wenn du überlegst. Ja, 400 nach Christi geht das unter das Römische Reich und dann bist du bei 1200.
Oder? 800 Jahre, ja.
800 Jahre. Ja.
Und ja, da wird es dann langsam interessant, weil wir uns da jetzt auch mit dem Geld der zweiten Schicht beschäftigen dürfen. Ist ein bisschen ein komplizierteres Thema. Wir versuchen es einfach zu halten. In Florenz gab es, ich weiß nicht, waren die Medici, waren die in Florenz oder waren
nicht,
die
Venedig?
Venedig. Aber man kann das zusammenfassen, also Florenz, Venedig, Genua, Padua, also diese norditalienischen Städte.
Die großen Handelsstaaten der damaligen Zeit, ne? Welthandelsstaaten.
Haben also alle ein Banksystem entwickelt. Das bedeutet, es gab findige Menschen, die haben in ihren Kellern und Banken, in Anführungszeichen, Gold gespeichert und haben Scheine dafür ausgegeben, die jederzeit wieder in Gold einlösbar waren. Ja. Und haben damit zum ersten Mal Bargeld geschaffen. Und auch ja dieses Geld der zweiten Ebene etabliert. Also Geld der ersten Ebene war Gold und die zweite Ebene, haben wir heute auch noch, ist eben das Geld, das einen Schuldschein mehr oder weniger.
Okay. IOU. Ein Anspruch auf einen Wert aus M1, also aus der ersten Ebene.
Genau. Wir haben da zum Beispiel auch die Goldschmiede in England, die da ähnlich agiert haben, die aufgrund der Tatsache, dass sie eben die beste Speicherkapazität und das meiste Know-how über Gold hatten, ihre Goldschmiedetätigkeit einerseits ausgeführt haben, auf der anderen Seite eben das Gold der Menschen gelagert haben.
Verwarten können.
Und da auch dann einfach diese Schuldscheine ausgestellt haben.
Jetzt muss man vielleicht auf einen Aspekt nochmal ein bisschen eingehen. Warum ist das denn überhaupt entstanden? Ja? Und auch da vielleicht nochmal eine Referenz auf den Bitcoin ziehen. Ihr müsst euch ja vorstellen, diese Handelshäuser waren weltweit verteilt. Und wenn ich jetzt Handel treibe, dann war das in der damaligen Zeit und vielleicht heute auch noch relativ gefährlich, mit größeren Mengen Gold einfach mal so über den Atlantik zu schippern. Ja? Oder wo auch immer über ein Meer.
Einmal hauptsächlich das Mittelmeer.
Mittelmeer, ja, hauptsächlich damals. Ja, wobei ich glaube, die Handelsbeziehung sogar bis nach Asien runterging. Also das war schon ein ganzes Stück.
Ja, aber ja? Mittelmeer plus der kontinental euroasiatische Raum, sage ich mal.
So, jetzt ist es natürlich so, dass ein System war, das auf absolutes Vertrauen basiert war, weil dieser Schuldschein, der da ausgestellt wird, wurde zum Beispiel von den Medici ausgestellt und auf einem Handelskonto in dem Land, wo der Händler zum Beispiel herkam, wenn es dort einen Medici-Konto gab, konnte er mit dem Schuldschein dorthin gehen und konnte dort das Gold auslösen. Das war der erste Grundgedanke. Was sich dann daraus entwickelt hat, sehen wir auch gleich noch, aber das war der Grundgedanke, war dadurch, dass die Transportfähigkeit, also die Möglichkeit, Gold in diesen Mengen zu transportieren, zu gefährlich und auch unpraktisch war, hat man sich im Endeffekt quasi einen zweiten Layer aufgebaut, der einfacher war von den Transaktionen her oder von den vom Abwickeln. Und da sehen wir jetzt auch wieder so ein bisschen eine Referenz zum Bitcoin und zum Lightning-Netzwerk, weil auch über Lightning diese Transaktionen um einiges schneller und kosten günstiger sind. Und das war im Endeffekt der Faktor, warum dieser zweite Layer in dieser Zeit draufgesetzt wurde, weil es natürlich um einiges einfacher war, so einen Papierschein mitzunehmen und dann vor Ort in Gold umzutauschen, als das im eigenen Land zu tun, ja? Als das Gold zu transportieren. Ja.
Ein weiterer Aspekt ist, dass natürlich viele, viele Staaten und Städte vor allem angefangen haben, ihre eigenen Münzen zu prägen, was zum großen Chaos geführt hat, weil wie berechnet man genau das Verhältnis von einer Münze zur anderen? Und der Goldflorin war aber die einzige Münze, die sich über 400 Jahre lang wirklich als ein Standard, kann man so sagen, gehalten hat und der für alle anderen Münzen eine Einheit geboten hat, wo praktisch diese anderen Münzen untereinander über den Goldflorin konvertierbar waren. Mhm. Und kann ich hier auch kurz vorlesen, bis zum Ende des 14. Jahrhunderts hatten mehr als 150 europäische Städte und Staaten Münzen mit den gleichen Spezifikationen wie die des Florin geprägt. Dadurch konnten ihre Bürger in Würde und Freiheit Wohlstand aufbauen und Handel mit einem soliden Geld betreiben, das langfristig und unabhängig vom Standort sehr gut verkäuflich und in kleine Münzen unterteilt war, was eine einfache Teilbarkeit ermöglichte. Eine weitere Geschichte, die wir dann noch ansprechen sollen, ist der Wechsel. Mhm. Ein Wechsel war eben genau... haben wir das hier? Das ist ein anderes Buch, gell? Haben wir das aufgeschrieben? Schau mal.
Ja, den Wechsel haben wir
das sollte man eigentlich genau definieren. Mit das hier. Das ist mein Schmarrn erzählen hier. Wollen wir nicht.
Der Wechsel, ja.
Ja, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Ja, da sind wir schlecht vorbereitet. Haben wir es nicht aufgeschrieben?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Nur, dass er im 12. Jahrhundert erfunden wurde.
Der Wechsel wurde im 12. Jahrhundert erfunden. Da könnte man vielleicht auch hier noch den... Na, wie heißt er? Fibonacci erwähnen. Ein Mathematiker, mit seiner Technologie die Bankiers erst möglich gemacht hat. Ja, werden wir noch finden.
Ich habe mir mal kurz rausgeholt.
So. Ja, gehen wir kurz auf Fibonacci ein. Im Jahr 1202, also 1202, veröffentlicht ein reisender Kaufmann namens Leonardo da Pisa, im Volksmund als Fibonacci bekannt, ein Buch namens Libor Abaci, das Buch der Berechnung, das der Mathematik in Europa neue Horizonte eröffnete. Das Vermächtnis des Libor Abaci wurde in Italien sofort spürbar, als Fibonaccis Ideen eine neue Art von Händlerklasse hervorbrachten, eine deren Macht sich nicht aus einer Ware oder einer Dienstleistung ableitete, sondern einer Bilanz, der Bankier. Und dann weiter. Jetzt kommen wir zum Wechsel. Vor Fibonaccis Buch der mathematischen Entdeckungen gab es ein Geldinstrument namens Wechsel, englisch Bill of Exchange. Wechsel waren eine Möglichkeit, Geld von einem Ort zum anderen zu senden und es gleichzeitig in die gewünschte Währung des Empfängers umzuwandeln. Sie waren Briefe, die von Bankiers geschrieben wurden und eine Zahlung versprachen. Die Wechsel wurden nicht immer im Voraus bezahlt und waren daher eine Form der Kreditvergabe und eine Verlängerung des Kredits durch den Aussteller, was Wechsel zum ersten weit verbreiteten Kreditinstrument der Welt machte. Ja, wollte noch mit reinnehmen. Ihr merkt, es ist ein bisschen durchmischt mal wieder. Aber ja, wie gesagt, wenn man sich die Bücher anschauen will, da wird man sehr gut geholfen, wie ich finde.
Vielleicht auch dazu noch, Fibonacci gilt auch als der Vater der doppelten Buchführung. Ja, das
auch ganz ist, wichtiges Thema.
Ich denke, wichtiger Aspekt. Also die doppelte Buchführung ist das, was du heute in jedem größeren bzw. auch kleineren Unternehmen als, ja, ich sag mal, die normale Art und Weise des Aufschreibens von Werten hast. Ja? Also da geht es um Buchführung, ist ein weiteres Thema. Aber auch interessant, dass sich das grundlegend seit dem 12. Jahrhundert auch nicht verändert hat.
Das, bis zu einem gewissen Punkt, ja.
Genau, Prinzip war lange sehr gleich, ist auch heute noch gleich. Ja.
Bevor wir jetzt in der Geschichte weitergehen, würde ich gern noch die Kunst besprechen. Sollen wir die Kunst besprechen oder sollen wir warten noch ein bisschen?
Ja, wir könnten rüber in die Kunst. Ich finde das schön, ja.
Im Bitcoin-Standard ist ein wunderbarer Artikel über die Kunst.
Das ist für Musik Seite 137 und dann die folgenden gehen auch auf Kunst. Sehr zu empfehlen ist, ich hab herzlich gelacht und gelächelt.
Ich zitiere das einfach mal. Ja. Also es geht hier um den Unterschied zwischen einer Gesellschaft mit hartem Geld und einer niedrigen Zeitpräferenz, was eben in der Renaissance zum Beispiel gegeben war, und einer Gesellschaft mit inflationärem Geld und einer sehr hohen Zeitpräferenz. Und ja, die Ergebnisse, die sich da widerspiegeln. Ich zitiere. Ebenso lassen die musikalischen Werke von Bach, Mozart, Beethoven und den Komponisten der Renaissance, Klassik und Romantikzeit die heutigen animalischen Geräusche erbärmlich wirken, die innerhalb von wenigen Minuten in Studios aufgenommen werden, die davon profitieren, dass sie uns eine Stimulierung unserer niedrigsten Instinkte verkaufen. Während die Musik der goldenen Ära mit der Seele des Menschen sprach und ihn dazu brachte, über höhere Berufungen als den weltlichen Alltag nachzudenken, sprechen die heutigen musikalischen Geräusche die elementarsten animalischen Instinkte des Menschen an und lenken ihn von der Realität des Lebens ab, indem sie ihn einladen, sich sofort sinnlichen Freuden hinzugeben, ohne sich um langfristige oder tiefere Konsequenzen zu kümmern. Bachs brandenburgische Konzerte wurden mit hartem Geld finanziert, während der Dance-Sound von Miley Cyrus mit weichem Geld finanziert wurde.
Das zum Thema Musik.
Ja, und ich denke, das ist eine Sache, die viele Menschen verstehen, auch die Kathedralen. Also man muss nur ja die Kunstwerke der Renaissance zum Beispiel nehmen oder auch die Entwicklungen, die technologischen Erfindungen des 19. Jahrhunderts. Machen wir dann, wenn wir dort sind, glaube ich. Das Thema Zero to One und One to Many, das ja, werden wir aber gleich besprechen.
Ja. Genau. Ich wünsche mir noch die Passage über Kunst. Ist auf Seite 141 vom Bitcoin Standard und ist
ja eine meiner. Willst du mal verlesen, oder? Okay. Nachdem die Medicis durch die künstlerischen Äquivalente der Mitarbeiter einer Zulassungsstelle ersetzt wurden, ist das Ergebnis eine Kunstwelt voll von visuell abstoßendem Müll, der innerhalb weniger Minuten von faulen, talentlosen Mitläufern produziert wurde, die nach dem schnellen Geld suchen, indem sie die Anwärter auf die Kunstsammelwelt mit erfundenen, unsinnigen Geschichten darüber betrügen, dass das Werk etwas mehr symbolisiert als nur völlige Verderbtheit des Blenders, der vorgibt, der schaffende Künstler zu sein. Mark Rothkos Kunst entstand in nur wenigen Stunden, wurde aber an leichtgläubige Sammler verkauft, die Millionen des heutigen unsoliden Geldes besaßen, was die moderne Kunst eindeutig zum lukrativsten Werdeschnellreichbetrug unserer Zeit machte. Von Seiten eines modernen Künstlers ist kein Talent, keine harte Arbeit oder Anstrengung erforderlich. Es reicht, wenn man keine Miene verzieht und eine versnobte Ausstrahlung zeigt, während man einen Neureichen erklärt, warum der Farbspritzer auf einer Leinwand mehr ist als nur ein hässlicher, gedankenloser Farbklecks und wie der angehende Sammler seine Unfähigkeit, das unerklärliche Kunstwerk zu verstehen, leicht mit Hilfe eines fetten Schecks ausgleichen kann.
Dazu vielleicht auch noch so ein kleiner Gedankenanstoß. Glaubt ihr, die Mona Lisa würde aus Versehen mal von einem Reinigungstrupp im Museum in die Mülltonne geworfen werden? Ich glaube nicht. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen recherchieren, wie oft das jetzt schon vorgekommen ist bei moderner Kunst. Ist wunderbar und beschreibt den Text sehr schön.
Ein weiterer Aspekt ist ja auch noch beschrieben. Erstaunlich ist in der zeitgenössischen Kunstwelt nicht nur das Überangebot an Müll, wie der von Rothko, sondern auch das auffällige Fehlen großer Meisterwerke, die mit den großen Werken der Vergangenheit vergleichbar sind. Ja, man kann nicht umhin festzustellen, dass heute nirgendwo so etwas wie die Sixtinische Kapellen gebaut werden und es nicht viele Meisterwerke gibt, die mit den großen Gemälden von Leonardo, Raphael, Rembrandt, Caravaggio und Vermeer vergleichbar sind. Ja, dies ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass der technologische und industrielle Fortschritt die Herstellung solcher Kunstwerke heute viel einfacher machen würde als in der goldenen Ära. Und ja, für den einen oder anderen mag es wirklich weit hergeholt zu sein, das Ganze auf das Geldsystem zurückzuführen, aber die ja auch zeitlichen Zusammenhänge sind schon auffällig. Ja. Werden wir nochmal sehen, wenn wir dann zur Belle Epoque, kommen. Aber zuvor blickt man nach Antwerpen,
genau.
Amsterdam und London.
Mal wieder nach Holland und zu den Engländern.
Genau. Ja, Wo fangen wir an? Um das Ganze kurz zu überreißen, in Antwerpen hat sich im Jahre 1531 die erste Börse oder Bourse auf Belgisch etabliert. Das ist ursprünglich ein französisches Wort, aber seitdem hat sich dieses Wort Börse eben etabliert. Da war es viermal im Jahr möglich, seine Wechsel
einzulösen.
Mhm. Genau, was sich dann zu einer permanenten Börse dort etabliert hat. Und das war für diejenigen, die da den Zugang hatten, natürlich ein lukratives Geschäft. Es wurden von dieser Börse Antwerpen auch die Wechselstuben verboten, interessanterweise. Also alles nur noch zentralisiert. Und aus irgendeinem Grund haben dann die Staaten festgestellt, oh, das ist ein gutes Geschäft, wir können das Geld kontrollieren. Wie gesagt, da gibt es noch ganz andere Geschichten, wenn man ein bisschen tiefer blickt. Aber bleiben wir mal an der Oberfläche. Und dann hat in Amsterdam, auch im Zusammenhang mit dem Krieg, eine Gründung der Bank of Amsterdam stattgefunden. Das war 1609. Und das kann man als die erste Zentralbank der Welt betrachten. Da gab es auch Zusammenhänge mit der East India Company, waren die Briten. Das war die VOC, die die Handels...
Eine der großen Handelsgesellschaften der Niederlande.
Was
nicht die Ostindien Company? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Die Ostindien Company.
Doch, Ostindien.
Vereinigte Ostindische Kompanie oder VOC. Die Geschichte der VOC beginnt im Jahr 1585 und die VOC war sogar die erste Aktiengesellschaft der Welt. Genau. Kann ich vielleicht auch kurz hier vorlesen. Die Einführung der Börse führte zu einer enormen Zunahme von Finanztransaktionen, die einen Abwicklungsmechanismus erforderten, der alles übertraf, was es damals gab. Als das allgemeine Interesse an VOC-Aktien stieg, nahm auch die damit zusammenhängende Handelsaktivität zu. Alle Aktienverkäufe waren zugleich mit Geld getätigt. Käufe, aber welches Geld würden die Aktionären im Gegenzug akzeptieren? Sie würden Bargeld verlangen, aber die Annahme eines Beutels voll wahlloser Gold- und Silbermünzen wäre für ein reibungsloses Funktionieren auch so nicht besonders förderlich. Hier wird von bis zu 1000 verschiedenen Münzsorten gesprochen, die in den neuen internationalen Handelsmetropole Amsterdam zirkulierten. Eine schwer zu überblickende Geldsituation für die Stadt mit der ersten Börse der Welt. Und ja, dann hat sich eben im Jahr 1609 die Bank von Amsterdam entwickelt, auch Wisselbank genannt, die als organische Weiterentwicklung der Geldinstitute nach der Entstehung der Amsterdamer Börse gegründet wurde. Und ja, diese Bank of Amsterdam hatte eben als erste Aufgabe, Geldwechsel und ihre Schuldscheine zu verbieten und alle Gold- und Silbermünzen in der Stadt bei der Bank zu hinterlegen. Tja, auch das kennen wir nochmal.
Kommt auch nochmal, ja?
Ja.
Ja, aber ich sag mal, man kann zusammenfassend sagen, an dem Punkt übernimmt zum ersten Mal ein Staat die Kontrolle des Geldes. Ja? Also einmal die physische Kontrolle, aber natürlich auch die Abwicklung. Ja? Das, denke ich, kann man so
sagen. Ja, und es entwickelt sich eben die zweite Schicht.
Genau. Ja. Also nochmal zum Recap. Zweite Schicht heißt, die Münze, also in dem Fall die noch Goldmünze, liegt irgendwo und ich habe einen kleinen Schein dabei, der im Endeffekt sagt, dass ich einen gewissen Anspruch auf eine Menge dieses Wertes habe. Ne? So, und dann in dem Moment steht auch Tür und Tor offen und das ist das, was wir dann auch jetzt in der Folge noch sehen werden, dass ich natürlich auch ein bisschen mehr Papierscheine ausgeben kann über Werte, die ich vielleicht so gar nicht besitze.
Ja, ne? Sprechen wir mal von Gold, was als Einlage genutzt wurde, aber auch hier die Darlehen der VOC. Also man hat den Wert des Handelsvolumens dieser Ostindien-Kompanie genommen und den als Geld der ersten Schicht etabliert. Mhm. Und das hat ein gewisses Vertrauen gehabt. Und darum haben die Menschen eben einfach die von der Bank of Amsterdam ausgegebenen Papierscheine als Geld akzeptiert. Ja. Und eine weitere Steigerung hat dann die Bank of England dargestellt. Und ja, da könnte man ein bisschen auf die Geschichte eingehen, macht man nicht. Im Jahr 1694 wurde die Bank of England, kurz BOI, gibt es heute noch, gegründet. Und zwar mit dem ausdrücklichen Ziel, neue Staatsanleihen zu kaufen und die nächste große Zentralbank war geboren. Ja, das hat auch wieder einen großen Zusammenhang mit dem verlorenen Krieg. Die englische Marine hatte gerade eine vernichtende Niederlage gegen die Franzosen erlitten und in ihrem Bemühen um den Wiederaufbau nahm die Regierung Geld durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf. Und die Bank of England hat die eben gekauft. Ja, sie hatte die Aufgabe, Edelmetalle zu verwahren, Einlagen zu emittieren, Überweisungen zwischen Einlegern zu tätigen, auch ganz interessant. Auch ein weiterer Schritt natürlich, was eine gewisse Sicherheit für die Menschen geboten hat, muss man so sagen, da es eben möglich war, wie heute einfach eine Überweisung innerhalb der Bank zu machen und eben nicht mehr die Goldmünzen mit sich rumzuschleppen. Ist natürlich auch zum Vorteil der Menschen irgendwo gewesen, muss nicht alles schlecht reden. Genau. Im Gegensatz zu Amsterdams Monopol auf Geld der zweiten Schicht war London offener gegenüber konkurrierenden Versionen von Papiergeld und die Bereitschaft und Fähigkeit der BOI Wechsel zu diskontieren, wenn die Liquidität am meisten benötigt wurde, sollte sie schließlich zum Archetyp des heutigen Zentralbankwesens machen. Ja, und da kommen wir dann auch ganz langsam zum Goldstandard. Ja, wo sind wir denn?
Wir kommen jetzt Richtung Belle Epoque im Endeffekt.
Richtung Belle Epoque.
Vielleicht nochmal so ein bisschen, wie die Belle Epoque ging von 1871 bis 1913. 1913 ist dann was passiert, was wir auch gleich nochmal ein bisschen näher, ich sag mal, uns anschauen. Und war eine der Zeiträume in unserer Geschichte, wir hatten es eben schon mal kurz, dieser vielen Zero-to-One-Momente. Das heißt, da wurde durch Innovation und durch menschliches Schaffen völlig neuartige Möglichkeiten technologisch, künstlerisch, sozial geschaffen. Ja? Also da fallen so Sachen rein wie die Erfindung. Klar, wenn es was mal das.
Ja, ziehen wir es vor. Also die Mehrheit der Technologien, die wir in unserem modernen Leben verwenden, wurde im 19. Jahrhundert während des Goldstandards erfunden. Finanziert aus dem ständig wachsenden Grundkapital, welches von den Sparern angesammelt wurde, die ihr Vermögen in einem soliden Geld- und Wertspeicher aufbewahrten, das nicht kurzfristig entwertet werden konnte. Eine Zusammenfassung einer der wichtigsten Innovationen der Zeit ist ja hier zu finden. Also ganz wichtig, diese Entwicklungen entstanden nicht aufgrund einer Einmischung des Staates, sondern aufgrund einer gewissen Freiheit der Menschen, ihr Geld für Dinge auszugeben, die sie selbst ja gut und fördernswert erachtet haben.
War auch die Epoche der großen Mäzen, ne? Also zumindest mal noch in unserer neueren Zeit, da müssen wir dann erst noch ein ganzes Stück zurückgehen in der Geschichte bis zur Renaissance, bis wir das noch haben. Also das Mäzenentum, dass ich einen Teil meines Vermögens nehme und ihn für Güter der Allgemeinheit stifte. Also ich lasse eine Kathedrale erbauen, große Kunstwerke schaffen, unterstütze soziale Aspekte und Projekte.
Ja. Blick mal auf die Erfindungen und es ist wirklich erstaunlich, was alles im 19. Jahrhundert erfunden wurde und im 20. Jahrhundert tatsächlich nur noch verfeinert wurde oder ausgebaut wurde. Wir sprechen von Warm- und Kaltwasser, Innentoiletten, Sanitärinstallationen, Zentralheizung, Elektrizität, Verbrennungsmotor, Massenproduktion, Auto, Flugzeug, U-Bahn, elektrischer Aufzug, Herzchirurgie, Organtransplantation, Blindenoperation, Babyinkubator, Strahlentherapie, Anästhesie, Aspirin, Blutgruppen und Bluttransfusion, Vitamine, Elektrokardiologie und das Stethoskop. Wir haben Chemikalien aus Erdöl, Edelstahl, stickstoffbasierte Düngemittel. Und ja, wichtig auch für die Kommunikation, Telefon, drahtlose Telegrafie, Sprachaufzeichnung, Farbfotografie, Filme. Also alles Dinge, die bis ins 21. Jahrhundert eigentlich nur weiterentwickelt wurde. Und es gibt böse Zungen, die behaupten, dass das Internet auch nicht mehr ist als eine Verfeinerung der Telegrafie. Kann man drüber streiten, ja. Aber
der grundlegende Mechanismus hat sich nicht geändert, ja. Wir denken uns ein System aus, in dem wir Informationen in dem Fall in Einsen und Nullen verpacken, ja, oder bei einem Radio oder jetzt auch beim Telegrafen im Endeffekt die Schwingungen von so einer elektromagnetischen Welle Und darüber können wir Informationen übertragen. Und das grundlegende Prinzip war beim Telegraph jetzt schon genau das gleiche wie bei modernen Mobilfunkmasten oder bei Satellitenkommunikation. Das hat sich nicht geändert.
Ja? Und wenn man da auch ein bisschen weiter blickt und uns vielleicht so Namen wie Nikola Tesla anschauen, dann kann man eventuell in dem einen oder anderen Bereich sogar einen Rückschritt feststellen. Das stelle ich jetzt mal so an. Also, noch ein kleines Zitat zu Computern, weil die meisten werden sagen, ja, die Computer wurden doch jetzt erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts erfunden.
Als Markus das gesagt hat, habe ich gesagt, das war doch der Zuse. Ja, dann, jetzt kommt der.
Während wir unsere Neuzeit gerne als die Ära der Massenkommunikation betrachten, war das meiste, was wir im 20. Jahrhundert erreicht haben, lediglich eine Verbesserung der Innovationen des 19. Jahrhunderts. Der erste Computer war der Babbage-Computer, der 1833, also vor fast 200 Jahren inzwischen, ja, von Charles Babbage entworfen, aber erst 1888 von seinem Sohn Henry fertiggestellt wurde. Es mag übertrieben sein zu sagen, dass das Internet, hat man schon, und alles, was es enthält, nichts als Kleinigkeiten sind, die der Erfindung des Telegrafen von 1843 hinzugefügt wurden. Aber es ist etwas Wahres dran. Der Telegraph veränderte die menschliche Gesellschaft grundlegend, indem er die Kommunikation ohne den physischen Transport von Briefen oder Boten ermöglichte. Das war der 0-zu-1-Moment der Telekommunikation und alles, was in all seinen Varianten folgte, war nichts weiter als eine Verbesserung von 1 zu vielen. Mhm. Genau, auch das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil es vielen Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, was diese Zeit zwischen... Hier wird es 1871 bis 1914 genannt, aber man kann es, je nachdem, wo man sich geografisch befindet, wahrscheinlich auch ein bisschen ausweiten.
Das ist ja, glaube ich, auch ein typisch menschliches Ding, dass man, wenn man zurückschaut in der Zeit, immer erwartet, dass die Dinge schlechter bzw. primitiver waren. Das ist vielleicht auch so aus dem Unterricht, den wir in den Schulen erhalten, abgeleitet. Aber wenn wir jetzt, wie wir jetzt mal genau auf so eine Epoche draufschauen, sehen wir, dass da so viel geschehen ist, ja, so viel unglaubliche Innovationen, von denen wir heute profitieren als Gesellschaft, die uns einfach nicht bewusst sind. Ja? Wo wir denken, das ist eine Errungenschaft des 21. Jahrhunderts oder des 20. Jahrhunderts und dabei reden wir hier über, ja, 1871 bis 1913.
Das sind 40 Jahre, in dem all diese Dinge entwickelt wurden, bis hin eben zur Gründung der Federal Reserve und zum Ersten Weltkrieg. Mhm. Was natürlich nichts miteinander zu tun hat. Aber ja, und das ist meines Erachtens das zweite große Beispiel nach der Renaissance, wo man sieht, dass ein hartes Geld, eine harte Währung einfach dazu führt, dass die Menschen anfangen, durch eben diese niedrige Zeitpräferenz mehr an die Gemeinschaft zu denken. Mhm. Eben ganz natürlich, sobald meine grundlegenden Bedürfnisse gedeckt sind und am Ende des Monats noch Geld da ist, fange ich an, mir zu überlegen, was kann ich denn mit dem Geld machen. Ja. Und wenn dann in der zweiten Schicht der ganze Luxus, den man will, abgedeckt ist und dann immer noch Geld da ist, dann geht einfach viel an die Gesellschaft, denke ich.
Ja, und auch mit dem Faktor, ich muss das Geld jetzt nicht ausgeben, ich muss jetzt nicht irgendetwas erwerben, sondern ich kann das auch einfach speichern und kann es an die nächste Generation weitergeben. Ja, also auch da der Vermögensübertrag jetzt in Gold, aber auch in Innovationen war zu diesem Zeitpunkt um einiges höher, als er das heute ist. Ja, einfach das, ich sag mal, nicht die Asche weiterzugeben, sondern im Endeffekt das Feuer zu erhalten, ja? über Generationen hinweg. Das ist so vielleicht auch einer der Faktoren, der in dieser Zeit eine große Rolle gespielt hat, ja. Und dann kam 1913 die FED.
Ja, zur FED könnte man ganz, ganz viel erzählen. Ich denke, wir halten uns kurz. Wer da tiefer eintauchen möchte, dem empfehle ich die Kreatur von Jekyll Island. Auch ein wunderbares Buch. Geht aber wirklich ein bisschen tiefer und da wird es schwierig, da tatsächlich neutral zu bleiben und hier eine gewisse Bösartigkeit festzustellen. Aber soll jetzt nicht das Thema sein. Das FED-Gesetz vom, ich glaube, 23. Dezember 1913, kurz vor Weihnachten war es, die meisten, die mitbestimmt hätten dürften, waren schon in den Ferien, wurde mit durchgedrückt, dieses Gesetz.
Dieses Jahr ist übrigens wieder irgendein Fußballereignis, also Das ist auch ein beliebter Ort, um Sachen durchzudrücken. Einfach nur mal schon das vorneweg.
Ja, dieses Jahr ist aber interessant, weil dieses Jahr ist im Winter. Wie gesagt, schauen wir mal, was mit der Fußballwende ist, aber es ist echt nicht unser Thema. Warte mal. Ja, einer der treibenden, also wenn nicht der treibende Mann der Gründung der FED war JP Morgan. Auch das sollte den meisten ein Begriff sein, sage ich mal. Übrigens auch der Eigner der Titanic, aber das ist am Rande. Und offiziell, wir halten uns da wieder an Layered Money, war eine der Hauptbeweggründe für die Gründung der FED ein Erdbeben im Jahr 1906, glaube ich, 1907 in San Francisco. Und das hat dazu geführt, dass eine britische Versicherung relativ viel Geld in die Vereinigten Staaten gebracht hat, was ja dort zu einer Finanzkrise geführt hat. Auch hier zitieren wir einfach mal aus dem Buch Layered Money. Und wir gehen auf dieses Erdbeben ein. Im Jahr 1906 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,9 San Francisco in Kalifornien und verursachte eine massive Zerstörung von Eigentum sowie zahlreiche Todesopfer. Über 3000 Menschen starben und ein Großteil der Stadt wurde zerstört. Auf Umwegen führte dieses Erdbeben zur Gründung der Federal Reserve. Während dieser Jahre war das Großteil des Eigentums von San Francisco in London versichert. Die britischen Versicherer zahlten einen enormen Teil der kolossalen Versicherungsansprüche San Franciscos als Folge des Erdbebens aus, wodurch eine Flut von Kapital nach Kalifornien gelangte. Um den Wechselkurs zwischen Pfund und US-Dollar zu verteidigen, erhöhte die Bank von England Ende 1906 die Zinssätze drastisch um 2,5% und lockte damit Kapital vom US-Dollar weg. Das funktionierte und die amerikanische Wirtschaft geriet in eine Kontraktionsphase, was wiederum zu einer Finanzkrise führte. Was folgte, war ein regelrechtes Gerangel um das Abstoßen von Geld der zweiten und dritten Schicht, das von jeglichen amerikanischen Finanzinstituten ausgegeben wurde, dessen Kreditwürdigkeit auch nur im Entferntesten in Frage gestellt wurde. Als die Amerikaner in der Panik von 1907 die Geldpyramide erklommen, also mehr zum Geld der ersten Schicht wieder zurück wollten, zogen Einleger im ganzen Land ihre Bankanlagen ab und suchten nach höherwertigen Goldformen wie Goldmünzen und US-Treasuries. Diese Abhebungen im ganzen Land führten dazu, dass ein Run der regionalen Banken auf die New Yorker Banken stattfand. Als die Krise eskalierte, schritt der Bankentitan JP Morgan ein, organisierte eine finanzielle Rettung der strauchelnden Banken und rettete das Finanzsystem. Morgan hatte keine Wahl. Eine Zentralbank der Vereinigten Staaten und einen Kreditgeber der letzten Instanz gab es nicht. Sollte man vielleicht erwähnen, dass das britische Pfund in dieser Belle Epoque durch einen Goldstandard eben zur Weltreservewährung sich etabliert hat.
Genau.
Genau. Ja, im darauffolgenden Jahr etablierte der US-Senator Nelson Eldridge, auch kein Unbekannter, die National Monetary Commission, deren Aufgabe es war, das europäische Währungssystem zu untersuchen und Empfehlungen zur Überholung und Modernisierung des schlampig und unzusammenhängend gewordenen US-Dollarsystems ohne Zentralbank zu geben. Ohne einen staatlich betriebenen Kreditgeber der letzten Instanz und eine klar definierte Geldpyramide ließ sich die Internationalisierung des US-Dollars nur schwer erreichen. Nach jahrelangen Studien, veröffentlichten Berichten und Zeugenaussagen vor dem Kongress erreichte Eldridge schließlich sein Ziel, eine Zentralbank, als der Kongress am 23. September 1913 das Federal Reserve System gesetzlich verabschiedete. Ja, und damit war meines Erachtens ein Instrument geschaffen worden, das ja bis heute für, ich will hier keine Prozentangaben bringen, also viele, viele Probleme der menschlichen Gesellschaft verantwortlich ist. Und vielleicht noch ein kurzes Zitat von JP Morgan selbst aus dem Jahre 1912. Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Und mit diesem Wissen hat JP Morgan dieses, ja, böse Zungen würde behaupten, Privatbankensystem geschaffen, das hier ja, die Fähigkeit oder ein Werkzeug geworden ist, die Menschheit wirklich zu dominieren. Neutral gesprochen. Ich versuche wirklich neutral zu bleiben. Ja, zu Beginn hatte die FED den Auftrag, mindestens 35% Mindestreserve zu halten. Auch noch ein wichtiger Begriff. Das Mindestreservesystem und das Vollreservesystem.
Haben Sie sogar 44%? Ich suche nochmal kurz rein.
Ach ja, es schließlich verfügte die Verordnung, dass die FED eine Golddeckungsquote von mindestens 35% gegenüber den von ihr emittierten Verbindlichkeiten auf der zweiten Ebene einhalten musste. Was bedeutet, dass mindestens 35% der Vermögenswerte der FED in Gold gehalten werden mussten. Tatsächlich machte Gold bei der Gründung der Federal Reserve 84% der Vermögenswerte aus, ein Prozentsatz, der im Laufe der Zeit dramatisch sinken sollte. Heute macht Gold weniger als 1% der Vermögenswerte der FED aus. Und das ist eines der Kernprobleme.
Ja. Das vielleicht dazu, also Mindestreserve, wie gesagt, heißt, ich gebe einen Anspruch auf eine Goldmünze auf, die habe ich. Die liegt bei mir hier auf der Tischseite. Und jetzt kann ich sagen, ich gebe mehr von diesen Scheinen aus, obwohl ich nur eine Goldmünze habe. Ja? Das, weil ich muss pro Schein, den ich ausgebe, nur 35% in Gold auch wirklich halten. So. Und damit sieht man schon mal, dass man eine Multiplikation hat von dem eigentlichen Grundwert, auf dem alles basiert, zu diesem zweiten Layer, ne? In dem Fall den Geldschein. Und je nachdem, wie ich das natürlich gestalte, also wie groß meine Reserve wird, kann ich künstlich diesen zweiten Layer natürlich immer vergrößern. Ja? Ohne dass ich dann substanziell etwas unten geändert habe, also wirklich mehr Wert eingelagert oder gespeichert habe. Ja, und das ist das, was Markus eben gerade so schön auch da vorgelesen hat. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 1% Golddeckung.
Die Golddeckung wurde 1971 aufgehoben.
Ach, die sind auch weg.
Also man hat diese Verwässerung, die ja ein Problem geworden ist, weil andere Staaten natürlich gekommen sind und ihr Gold wollten. Ja. Einfach ja, mit Hilfe des US-Militärs, sage ich mal, mit Deckung des US-Militärs, mit militärischer Macht einfach, ja, legal gemacht, sage ich mal. Und wir sehen in den letzten Jahren, dass die Zentralbanken der Welt trotzdem Gold kaufen, aber wir dann keine Beziehung mehr zu den Dollars oder den Euros besteht, die ausgegeben werden. Ja, da können wir einen Blick in die Zukunft noch ein bisschen drauf gehen. Ein Grundproblem ist tatsächlich die Übernahme des Geldsystems durch die Staaten. Und das hat dazu geführt, dass den Menschen tatsächlich mehr und mehr der Weg zu Geld der ersten Schicht und nach JP Morgan ist Geld Gold, eben verwehrt wurde. Und da gab es mehrere Schritte. Ganz wichtig in den Vereinigten Staaten war der 5. April 1933, als Franklin Roosevelt, damaliger Präsident, die Executive Order 6102 unterschrieb, die anordnete, dass alle Goldmünzen, Goldbarren und Zertifikate an die Regierung abgeliefert werden müssen. Tja, und das bedeutet, dass du als Privatperson, ja, während einem gewissen Zeitraum, das wurde auch wieder aufgehoben, ich weiß nicht genau wann, aber ja, es fand eben eine Beschlagnahmung des Goldes statt. Auch das ist eine Sache, die beim Bitcoin schwieriger wäre. Und das zeigt einfach, dass wir ein System haben, das durch einzelne Staaten oder ja auch Banken korrumpiert werden kann und auch wird. Und ja, solange die Menschen eben nicht den Zugang zu solidem Geld haben, also Gold in der Vergangenheit, waren sie einfach ja den
System ausgeliefert.
Des Systems ausgeliefert, ja.
Kann man schon so sagen.
Und das ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig zu verstehen, wenn es, und da gibt es auch ein schönes Zitat von Hayek, haben wir das irgendwo, was? ja, also wenn es nicht möglich ist, als einzelner Mensch ein Geldsystem frei zu wählen, wirklich frei zu wählen, und das hat man bis zur Erfindung des Bitcoins einfach nicht, dann ist es für die Menschen sehr, sehr schwierig, da ja seinen Wert zu sichern und ja damit auch die Freiheit zu sichern. Haben wir da nicht irgendwie das Zitat von Hayek? Hayek, einer der österreichischen Ökonomen der österreichischen Schule, ganz bekannt. Und seit den 99, wunderbar. Ja, also Hayek hat das 1984 geäußert. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder gutes Geld haben werden, solange wir das Thema dem Staat überlassen. Das heißt, wir können es nicht gewaltsam aus den Händen des Staates entreißen, sondern alles, was wir tun können, ist, auf eine schlaue Art und Weise etwas einzuführen, was wir nicht stoppen können. Und das ist ja, ja, da sind wir uns einig, glaube ich, schon ein... Ja.
Hätte sich gefreut 2009.
Ja. Ich weiß gar nicht, er war da schon wirklich alt in seinen 80ern. Ich denke, der ist dann auch relativ bald danach gestorben. Aber ja, wer wirklich da ein bisschen tiefer in die Theorie eintauchen will, dem empfehlen wir, glaube ich, einfach die österreichischen Ökonomen, Mises, Hayek und so weiter. Mhm. Und natürlich dann als Gegensatz auch den Keynesianismus. Kurz gesagt, einfach das freie Gelddrucken durch die Staaten beworben hat und damit ja für viel Unheil gesorgt hat, weil es einfach, wenn man sich damit beschäftigt, ein Wahnsinn war, was da passiert ist.
Wenn man sich die Wirtschaftspolitik der USA in den letzten, keine Ahnung, 30 Jahren, wahrscheinlich sogar länger anschaut, dann ist das ein ganz klarer Schriftzug, typisch Keynesianismus. Der hatte nämlich die super Idee, war auch kein Ökonom, das muss man dazu wissen. Der hatte die Idee, weißt du, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann drucken wir einfach noch mehr Geld, damit die Leute wieder konsumieren und dadurch die Wirtschaft ankurbeln. Ne? Also der Staat gibt Projekte raus, lässt Infrastruktur bauen, was auch immer, und finanziert das aber nicht dadurch, dass er das Geld hat, sondern dass er durch die Erhöhung der Geldmenge oder durch das und dadurch natürlich auch ein massives Aufbauen von Schulden für die folgenden Generationen einfach Geld in die Wirtschaft reinpumpt. Aber was dann passiert, wenn ich die Geldmenge erhöhe und wenn ich diese Schulden aufnehme, ist uns, glaube ich, auch langsam bewusst. Ne?
Du hast gerade was gesagt, er baut Infrastruktur auf. Das, wenn er machen wird, dann wird er keiner was sagen. Aber oft ist es so, das hat man im Ersten Weltkrieg vor allem gesehen, dass damit Kriege finanziert werden.
Ja.
Als ein Problem, und das zweite Problem ist der Cantillon-Effekt, dass wenn neues Geld geschaffen wird, die am meisten davon profitieren, die in der Nähe der Zentralbanken sitzen, also die großen Konzerne, die anderen Banken, die Politiker, die profitieren am meisten, während beim kleinen Mann eigentlich nichts ankommt, außer dass er die Rechnung zahlen darf am Ende des Tages.
Ja, oder beziehungsweise auch die nächsten Generationen in Anführungszeichen die Rechnung dafür tragen würden. Ne? Also wenn wir uns das heute anschauen, wie wir in der Welt verschuldet sind, dann glaube ich kein Mensch mehr dran, dass irgendwann mal jemand da irgendetwas überhaupt noch zurückzahlen kann. Das ist völlig verrückt. Ne?
Also, in Amerika ist es, glaube ich, gerade bei 40.000 US-Dollar Schulden pro Nase?
Pro Nase, ja, irgendwas. Ja,
oder mehr wahrscheinlich noch.
Also sind verrückte Zahlen einfach nur. Also deswegen haben wir die Zahlen jetzt auch aus dem Podcast mal rausgelassen, weil das einfach Dimensionen sind, die kann man sich kaum noch vorstellen. Ja? Also
wo wir gerade bei gewissen Problematiken sind, können wir ja auch darauf eingehen, wo die Problematik liegt, wenn das Geld zentralisiert ist. Und jetzt vor allem, wenn wir an die Digital Coins der Zentralbanken denken, also an digitalisierte Zentralbankwährungen, jetzt einen digitalen Euro, digitalen Yuan, den es ja schon gibt. Den es noch nicht gibt, aber das System dahinter steht schon, dass du einfach überwachbar bist und ausschaltbar, sage ich mal. Und da können wir das kleine Buch des Bitcoins bemühen, da stehen sehr schöne Beispiele drin. Mhm. Einerseits geben wir mal...
Bevor du es machst, noch eine Sache, die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also, was ist dann noch in den USA passiert? 1944 gab es das Bretton Woods-Abkommen. Das ist noch ein extrem wichtiger Punkt. Was ist da passiert? Man hat im Endeffekt gesagt, wir machen den US-Dollar, der ja durch Gold gedeckt ist und damals auch gedeckt war, machen wir quasi zur Standardwährung der Welt. Ne? Das heißt, kleinere Staaten konnten in ihren Zentralbanken, wenn sie so ein System etabliert hatten, was die meisten ja dann zu dem Zeitpunkt hatten, den US-Dollar als oder auch US-Staatsanleihen als Sicherung hinterlegen, um ihr Geld abzusichern. Ne? Dann kommen wir, wird quasi noch ein, das Ganze führte auch zur Gründung des Internationalen Währungsfonds. Ne? der dann bestimmte Aufgaben übernommen habt. Und das Ganze muss man war sehr, ja, war ein sehr krasser Schritt in der Geldgeschichte zumindest. Ja.
Da vielleicht noch ein kleines Zitat. Im Wesentlichen versuchte Bretton Woods durch zentrale Planung das zu erreichen, was der internationale Goldstandard des 19. Jahrhunderts spontan erreicht hat, organisch erreicht hatte. Mhm. Unter dem klassischen Goldstandard handelte es sich bei der Währungseinheit um Gold, während Kapital und Güter frei zwischen Ländern flossen, wobei die Ströme spontan und ohne zentrale Kontrolle oder Steuerung angepasst wurden und es nie zu Zahlungsausgleichskrisen kam. Unabhängig davon, wie viel Geld oder Waren über die Grenzen hinweg bewegt wurde, geschah dies nach dem Ermessen der Besitzer, weshalb keine makroökonomischen Probleme auftreten konnten. Im Bretton Woods-System wurden die Staaten jedoch von keynesianischen Ökonomen dominiert, die die aktivistische Fiskal- und Geldpolitik als natürlichen und wichtigen Teil der Regierungspolitik betrachteten. Die ständige monetäre und fiskalische Verwaltung führte selbstverständlich zu Wertschwankungen der nationalen Währungen, was Ungleichgewichte bei den Handels- und Kapitalflüssen erzeugte. Wenn die Währung eines Landes abgewertet wird, werden seine Produkte für Ausländer billiger, was dazu führt, dass mehr Güter das Land verlassen, während die Besitzer der Währung versuchten, ausländische Währung zu kaufen, um sich von der Abwertung zu schützen. Ja, da können wir jetzt noch weiter drauf eingehen, aber auch hier sehen wir, wie der Staat, oder ist ja ein überstaatliches Regime eigentlich, Bretton Woods gewesen, versucht hat, hier in den Markt einzugreifen, was nicht funktioniert hat. Und das haben wir ja auch mit der Abschaffung des Goldstandards 71 gesehen.
Genau, der wurde dann 1971 abgeschafft, beziehungsweise er wurde ausgesetzt.
Ja, kurz ausgesetzt. 50 Jahre.
Da kann man vielleicht dazu sagen, dass das von breiten Teilen der Bevölkerung nicht besonders gut aufgenommen wurde. Das wurde dann militärisch organisiert.
Ja, nicht von der Bevölkerung, sondern von den anderen Staaten, die
das auch, ja,
hier eigentlich Gold wollten für ihre Dollars. Und es dann hieß, nö.
Gibt's jetzt nicht mehr.
Und das kann man eben nur durchsetzen, wenn man eine gewisse militärische Macht im Hintergrund hat. Weil sonst wäre das nicht so durchsetzbar gewesen, sag ich mal. Genau. Und ja, was mir wichtig ist bei diesem Thema, die wir ansprechen, wir lassen unglaublich viele Sachen aus,
ja,
weil es ist viel zu komplex. Also allein dieses Layered Money Buch, die verschiedenen Schichten, wäre jetzt viel zu komplex, darauf einzugehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Geld eben verschiedene Schichten hat und ja, um JP Morgan nochmal zu zitieren, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit, wobei er natürlich nichts von Bitcoin wusste. Und ich denke, einen Ausblick können wir in einer weiteren Folge geben, was eben durch den Bitcoin möglich wird. Und ganz wichtig war uns eben einfach zu verstehen, wieso der Bitcoin notwendig ist für die Menschen, um eben all diese Dinge, die da geschindludert wurden in der Vergangenheit, umgehen zu können, beziehungsweise nicht mehr möglich zu machen. Und ja, da machen wir das Zitat hier aus.
Als Vision,
ja. Ja, oder Status Quo eigentlich.
Ja.
Also, hier heißt es, wir schreiben das Jahr 2019. Ich lese die Seite kurz vor. Mhm. In Shanghai schickt eine junge Berufstätige namens Annie einen ihrer Freunde Nachrichten auf WeChat, der beliebten Social-Media-Plattform, die täglich von mehr als 1 Milliarde Chinesen benutzt wird. Ihr Freund erwähnt, dass er wegen des Rauchens von Marihuana in Schwierigkeiten ist und mitten in ihrem Chatgespräch hört er plötzlich auf zu antworten. Am nächsten Tag wird Annie in ihrem Büro von 2 Zivilpolizisten aufgesucht, die sie bitten, mit ihnen zu kommen. Ihre Kollegen sehen, wie sie geht und sie verschwindet für mehrere Wochen. Als sie endlich wieder online kommt, hat sie einige der Zahlungsmöglichkeiten in WeChat verloren. Sie kann keine Flug- oder Bahntickets mehr kaufen, ihre Kreditwürdigkeit sinkt, ihr Leben wird durch eine einzige Textnachricht ruiniert. Und ja, das ist der krasse Beispiel aus China. Es gibt aus der westlichen Welt, hier in diesem Fall aus Oakland, im Vereinigten Staaten ein Beispiel, wo jemand in eine Tierhandlung geht, dort Hundeleckerlis kauft und wenige Stunden später, also die Hundeleckerlis mit Kreditkarte bezahlt, mit einer Visa-Karte bezahlt, und wenige Minuten später checkt er auf Twitter und dort kriegt er Werbung für genau diese Hundeleckerlis. Mhm. Und ja, das ist eben in Verbindung zu bringen, dass hier die Daten von den Kreditkartenanbietern weitergegeben werden und hier einfach mit deinen Daten Geld verdient wird. Und das ist ein ganz großes Thema. Und es wird natürlich ja viel dringlicher, je autoritärer die Staaten werden.
Ja, und auch wie sehr deine Identität an Geld gekoppelt werden kann. Ja, also das ist ja auch, das ist das im Hundenapfbeispiel ja schon auch ein krasser Fall, wo du weißt, die müssen ja jetzt die Verbindung von der Visa-Karte zur Person. Okay, die ist relativ einfach. Dann brauchen sie die Verbindung von der Visa-Karte zu dem Twitter-Account. Ja, oder von der Person zum Twitter-Account. Wenn sie die haben, kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, was für andere Verbindungen da noch relativ einfach ermöglicht sind. Ja? Und das ist keine Fiktion oder kein Einzelbeispiel. Das kannst du in deinem Browser jeden Tag beobachten.
Und ja? Das Hunde-Leckerli-Beispiel, also harmloser geht's.
Das ist ja das harmloseste, ja.
Und wie das dann ausschaut, sieht man momentan in Kanada immer wieder. Wenn du dann eben eine Meinung vertrittst, die denjenigen, die deine Daten hier kontrollieren, nicht schmeckt, bist du draußen. Oder noch weiter gesehen halt dann drin im Gefängnis oder Gulag oder je nachdem, in welchem System du lebst.
Ja, das vielleicht auch noch, das ist, denke ich, aber auch nochmal für eine zweite Folge ganz interessant. Ich mache es aber nochmal. Oder wir gehen ja jetzt auf europäischer Ebene auch, ich sag mal, auf eine digitale Fiat-Währung zu. Ne? Das ist im Kommen, da gibt es ganz viele Statements schon dazu, viele Zitate.
Darf ich cool, ja. Also die digitale Fiat-Währung haben wir schon, weil ja. Der meiste Zahlungsverkehr ist ja heute schon digital. Und das meiste Geld, das auch geschaffen wird, also Chiralgeld, wird ja einfach nur als 0 und 1 im Computer geschaffen.
Das schon, aber...
du meinst eine digitale Kryptowährung?
Nee, gar nicht Krypto, sondern in dem Fall, das Ziel ist es ja, das Bargeld auszuschalten.
Ja, und rein digital zu machen.
So, und wer sich so ein bisschen mit Smart Contracts, den Begriff vielleicht schon mal gehört hat, das sind quasi, sag mal, ganz banal kleine Skripte. Da stehen bestimmte Bedingungen drin und wenn die erfüllt sind oder auch nicht, dann werden bestimmte Aktionen ausgeführt. Ja? Und wenn ich jetzt Kontrolle über dieses System habe und ich entscheide am heutigen Tage, ach, mir ist langweilig, ich mach mal, dass 50% der Deutschen kein Brot mehr kaufen kann, dann kann ich das über so ein digitales System relativ einfach machen, indem ich so einen Smart Contract als Bedingung reinhaue und innerhalb von Sekunden halb Deutschland sage, ich darf kein Brot mehr kaufen mit deinem Geld, sondern nur noch Brötchen. Was natürlich das ist jetzt auch wieder das harmlose Beispiel. Die Kontrolle ist sehr, sehr zentral bei so einem System, ne? Zentralbanksystem. Und die Auswirkungen, die das jetzt haben kann auf uns, sind immens groß. Ja, glaube ich, eines auch der Sachen, die wenig gesehen und wenig beachtet werden. So wie du sagst, ne, wir sind ja quasi schon digital, ja, in unseren Zahlungsströmen, also wie wir bezahlen, das schon. Aber
es geht noch schlimmer.
Und ich habe ja auch immer noch Zugriff auf Bargeld, also zumindest mal im normalen Fall. Ja. Wollen wir jetzt nicht nach Kanada schauen?
Ja, man sieht, wie schnell es geht.
Ja.
Und wenn das Geld, so wie du sagst, einfach für gewisse, also dann kein richtiges Geld, kein Tauschmittel, freies Tauschmittel mehr ist, sondern als Art Gutschein agiert. Also wenn du jetzt, denk mal ans bedingungslose Grundeinkommen, kriegst vom Staat hier deine 1.000 Euro, aber du darfst nur 100 Euro zum Beispiel für Getränke ausgeben und nur 100 Euro für Brot. Und die restlichen 800 Euro werden ja schon abgezogen, das sind dann nur noch Gutscheine, die automatisch einfach nur noch vom Guthaben, von deinem Guthaben, Anführungszeichen, abgezogen werden und auch wieder aufgefüllt werden, aber du hast keinerlei Macht, dein Geld so zu verwenden, wie du möchtest. Und in diese Phase treten wir jetzt ein, wenn es nach den Willen der Mächtigen geht. Und hätte man da nicht ein Werkzeug in der Hand, würde es tatsächlich sehr düster ausschauen, meines Erachtens.
Ja, absolut. Nemesis dieses zentralen Systems. Ja. Ja. Auch das ein Grund, ich glaube auch für uns beide, sich mit dem Thema Bitcoin tiefer zu beschäftigen. Und zwar nicht aus einer Perspektive des Spekulierens und des Anlegens, sondern wirklich auch aus einer sozioökonomischen Perspektive, ja, und einer Zukunftsperspektive, da reinzuschauen.
Ja. des Wertspeichers und also es hat einen individuellen, persönlichen Aspekt natürlich, aber auch einen gesellschaftlichen vor allem. Weil, ich sag mal, ja, als Westeuropäer ist man global gesehen in einer sehr komfortablen Situation noch, aber für viele Menschen weltweit ist es jetzt schon absolute Notwendigkeit hier, sich mit Bitcoin, absolute Notwendigkeit mit Bitcoin zu beschäftigen. Mhm. Gibt's auch ein schönes Beispiel hier, oder ein schönes Beispiel nicht, aber ein treffendes Beispiel im kleinen Bitcoin-Buch über eine Venezolanerin, die flüchten musste und Dollarscheine um ihre Haarnadeln gebunden hat, das in einer künstlerischen Frisur versteckt hat und so über die Grenze ist, um ja noch ein bisschen ihres Wertes sozusagen ja, sichern zu können oder außer Landes zu bringen. Und ja, wir lachen da vielleicht heute drüber oder denken, das kann uns niemals passieren, aber man muss nur eben in diese Zeit von Argentarius zurückschauen, 1921, 22, 23, wo man mit Schubkarren zum Bäcker gefahren ist und auch relativ schnell fahren musste, weil sonst...
Auch in der deutschen Geschichte gab es das.
Ja. Und es gibt hunderte von Beispielen. Ich weiß, es ist keine genaue Zahl, aber ganz, ganz viele Beispiele aus der Geschichte, aber auch aus ja, den aktuellen Zeiten, wo einfach das Geld innerhalb von Minuten drastischen Wert verloren hat. Und momentan können wir schauen, in Libanon, in Türkei, was das Thema Inflation angeht, Venezuela natürlich, aber wenn es um das Thema Überwachung, Zensur und einfach das Abschneiden von Werten, von Energie, ist nichts anderes, dann blickt man ja nach China, blickt nach Kanada und ja, China, ja gut, die Chinesen wird das ein oder andere sagen, aber ich denke, viele haben Kanada als die wohl am besten funktionierende Demokratie der Welt angesehen die letzten Jahre und wie schnell das da eben geht. Ja. Beweist einfach, dass man sich darüber Gedanken machen sollte.
Ja, das hat auch nichts damit zu tun, auf welcher Seite man da im Thema Kanada steht, ob ich sage, das war richtig, was die Regierung gemacht hat, oder ich sage, das war absolut falsch, was die Regierung gemacht hat. Allein der Fakt, dass es möglich war, sollte uns allen zu denken geben.
Ja, und die, also es ist ganz egal, auf welcher Seite man steht. Ja. Bei der nächsten Regierung kann genau die andere Seite dran sein. Also das ist einfach nur, und wie wir am Anfang gesagt haben, wenn wir ein System haben, das solche Dinge möglich macht, dann
wird es jemand geben, der es nutzt.
Genau. Ja. Und es muss eben ein System etabliert werden, oder es muss sich ein System etablieren oder wählbar sein, besser gesagt, das eben solche Möglichkeiten nicht mehr bietet. Mhm. Und ja, wir haben wenig heute über Bitcoin gesprochen, aber das wäre wieder so ein Aspekt.
Ja. Dazu vielleicht noch einen kleinen Kommentar auch aus der Twitter-Spalte. Da haben wir das Thema Ukraine-Konflikt, der Krieg in der Ukraine. Und da schrieb, ich weiß nicht mehr genau, einer der Nutzer einen ganz schönen Satz. Er hofft auf die Zeiten hin, an denen Flüchtlinge mit 12 Wörtern über die Grenzen gehen und ein neues Leben beginnen können. Ja. Und das fand ich schon eine sehr, sehr prägende, prägenden Satz.
Ja, und ganz aktuell, die Ukraine hat auf ihrem Twitter-Account gestern eine Bitcoin-Adresse und eine Ethereum-Adresse und eine USDT-Adresse veröffentlicht und bittet um Spenden. Ein Staat bittet auf Twitter um Spenden in Bitcoin.
Ja.
Das ist,
Das ist schon,
und sie bitten nicht um Gold und nichts, sondern sie bitten um Bitcoin, weil es eben die einzige Form ist, auch für Staaten wie die Ukraine, hier an Devisen ranzukommen.
Ja.
Und das ist bezeichnend meines Erachtens.
Ja. Also man sieht, die Entwicklung nimmt Fahrt auf.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wie es mit der Zeit ausschaut. Wir vergessen immer zu Beginn. Ich glaube, 11:19 war es. Also wir sind wieder bei 1,5 Stunden. Wir haben diese negativen Zukunftsvisionen angedeutet. Ich denke, da kann sich jeder was ausmalen. Soll man mit einer positiven Zukunftsvision aufhören und das vielleicht als Thema der nächsten Sendung nehmen?
Ja, können wir auf jeden Fall aufgreifen in der nächsten Sendung, denke ich schon.
Na gut, wir schreiben das Jahr 2039 und haben hier die Zukunftsvision 2, steht auf Seite 70 des kleinen Bitcoin-Buches und ist, wie gesagt, die positive Aussicht. Eine pulsierende Weltwirtschaft floriert weiter. Mehr Menschen auf der ganzen Welt sparen, häufen Wohlstand an, können sich Häuser leisten und neue Unternehmen gründen. Unternehmer aus Ländern, die früher als dritte Weltländer bezeichnet wurden, treiben Innovationen in der globalen Wirtschaft voran. Der Wechsel der Gerichtsbarkeit ist einfacher denn je. Die Regierungen konkurrieren, da die Bürger wählen, wo sie leben, arbeiten und Steuern zahlen wollen. Die Einkommenssteuern sinken, während die Qualität der Infrastruktur, der Dienstleistungen und der Schulen als Ergebnis des globalen Wettbewerbs steigt. Die Verbreitung von so vielen neuen Waren und Dienstleistungen, die von so vielen kleinen Unternehmen angeboten werden, hat mehr Innovationen hervorgebracht, als man für möglich gehalten hätte. Viele multinationale Konzerne, die früher den Markt dominiert haben, wurden von den zahlreichen kleineren Akteuren aus allen Ecken der Welt überholt. Jeder kann für alles mit Erlaubnis freien und privaten Zahlungen bezahlen. Viele autoritäre Regime wurden gestürzt oder geschwächt, da die Bürger immer geschickter darin werden, drakonische Kapitalkontrollen zu umgehen und den Wohlstand für sich selbst zu bewahren, anstatt ihn an die Eliten abzutreten. Die Regierungen wurden gezwungen, von der Kontrolle zum Wettbewerb überzugehen. Individuen sind freier als je zuvor.
Ein schöner Satz.
Ja, finde ich auch. Ist natürlich eine Vision, wie die Zukunft aussehen wird. Werden wir sehen, aber ja, wir haben es selbst in der Hand. Und man sieht immer wieder, nochmal, wenn man Personen, Gruppen die Möglichkeit gibt, die Herrschaft über das eigene Leben, also über unser Leben zu erreichen, wird sich immer jemand finden, der das tut. Und da ist es sehr, sehr wichtig, meines Erachtens, weitestgehend die Kontrolle über ja, das eigene Leben zu erlangen. Und da spielt meines Erachtens die finanzielle Kontrolle und die finanzielle Freiheit eine sehr, sehr große Rolle. Und eines der, oder nicht eines, sondern das größte Potenzial sehe ich da tatsächlich, sich mit dem Bitcoin zu beschäftigen, weil das eine Technologie ist, die so noch nie da gewesen ist und disruptiv ist, die Menschheit tatsächlich verändern wird und auch nicht mehr weggehen wird.
Ja, dann schließe ich mit den Worten, seid Gestalter, keine Zuschauer. Und wir hören uns nächste Woche.
Wunderbar. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und eine schöne Woche. Bleibt entspannt und lest ein Buch. Die Links haben wir dann noch in die Beschreibung. Alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.